Liebe Brüder und Schwestern, wir haben nun in dieser Bibelwoche das Thema, was bleibt, wenn alles vergeht, die brennende Aktualität des biblischen Buches Prediger, Prediger Salomos wird es auch genannt. Das Thema des ersten Vortrags lautet, alles Irdische ist vergänglich. Es sind diesmal Geschwister nicht mehr unter uns, die letztes Mal da waren, als ich hier gesprochen habe vor einem halben Jahr. Manche sind heimgegangen. Ein anderer Bruder, der hier war, hatte einen so schweren Unfall, dass er jetzt wahrscheinlich querschnittsgelähmt ist. Ein junger Mann. Ja, und so kann sich vieles in kurzer Zeit verändern. Alles Irdische ist vergänglich. Als ich letztes Mal hier war, manche erinnern sich, da hatte ich eine so schwere Infektion, dass ich ohne Stimme predigen durfte. Gerade als ich das Thema hatte, Hochmut und Demut, hat ja auch gut gepasst. Ja? Das habe ich im Flüsterton gehalten. Aber Gott sei Dank hat der Herr auch wieder aufgeholfen. Aber wir sehen, wie schnell alles, worauf wir hier so bauen, vergehen kann. Äußerer Besitz, Wohlstand, Erfolg, Gesundheit, intakte Beziehungen. Man weiß oft nicht, was der morgige Tag bringt. Ja, man weiß es überhaupt nicht, nur Gott weiß es. Und doch dürfen wir vertrauen, der Herr weiß auch um das Ziel und er hat uns das Ziel geoffenbart in seinem Wort. Wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir, dass es eine Gesamtheit ist, in verschiedenen heilsgeschichtlichen Stufen, vom alten Bund zum neuen Bund, vom alten zum neuen Testament. Und das Buch Prediger findet sich im Alten Bund, im Alten Testament. Von daher auch nur können wir richtig verstehen, was wir da lesen. Manches Erstaunliche, manches, wo wir vielleicht zunächst den Kopf schütteln und sagen, wie kann sowas in der Bibel stehen? Das stimmt ja gar nicht zusammen, meint man zunächst mit dem, was sie ansonsten findet. Und doch hat es seinen Platz im biblischen Kanon, im Gesamtwerk der Offenbarung Gottes. Und es weist auch hin auf die Erfüllung und die Antwort, die im Neuen Bund gegeben wurde, auf die Fragen, die sich im Alten Bund finden. Wenn das Buch Prediger nicht in der Bibel stünde, dann würde Wesentliches fehlen. Es ist nämlich die Stimme des Menschen unter der Sonne, der das sieht, was irdisch ist und die Sinnlosigkeit dieses Irdischen hinterfragt. Es klingen schon Lichtstrahlen, es dringen schon Lichtstrahlen des Himmlischen hinein, immer wieder, Stück für Stück, aber es fehlt noch die vollkommene Offenbarung, die im neuen Bund erfolgt ist, in unserem Herrn Jesus Christus. Wir lesen Prediger 1, Vers 1. Dies sind die Reden des Predigers, des Sohnes Davids, des Königs zu Jerusalem. Der König David hatte viele Söhne, aber es kann sich hier nur um einen, den einen seiner Söhne handeln, den Nachfolger auf dem Thron. Und das ist der König Salomo. Salomo, dessen Name sprichwörtlich mit der Weisheit verbunden ist. Mit einer Weisheit, die Weisheit aller Menschen aller Zeiten übertrifft, weil sie vom Herrn geschenkt wurde aufgrund seines Gebets, in dem er nicht Reichtum und Ehre erstrebt hat, sondern Weisheit, um sein Volk recht zu regieren. Das hat er auch lange Zeit getan. Aber es gab dann einen Knick in seiner Biografie, wie man heute sagt. Einen Absturz aufgrund seiner vielen heidnischen Frauen hat er sich im Alter schützt ja vor Torheit nicht, dem Götzendienst zugewandt. Aber ich gehe davon aus, auch andere Ausleger gehen davon aus, dass der Prediger sein Alterswerk ist, wo er erkannt hat, wie das alles vergänglich, nichtig, eitel ist, auch dieses, was er dann getan hatte im Alter, in dieser Torheit. Wir wünschen es ihm und wir hoffen es, dass Salomo noch umgekehrt ist und dass das Buch Prediger das Zeugnis seiner Umkehr darstellt, wieder zum einzig wahren Gott, indem er die Sinnlosigkeit alles Irdischen durchschaut und uns vor Augen malt in diesem gewaltigen Buch. Das Buch heißt im Hebräischen Kohelet, von Hebräisch Kahal, rufen oder zusammenrufen. Der Kohelet ist der, der das Volk zusammenruft zum Zuhören, also der Prediger. Auf Lateinisch oder auch Griechisch, Ecclesia oder Ecclesia, die Gemeinde, die Herausgerufene, also auch hier der, der zusammenruft. Der Autor ist eindeutig Salomo, obwohl es bibelkritische Ausleger immer wieder bestreiten wollen. Und sie müssen alle möglichen Kunststücke anwenden, um das Salomo abzusprechen, wo es doch so deutlich dasteht. Ja. Für mich gibt es da überhaupt keine Zweifel, dass allein Salomo das geschrieben haben kann. Denn nur er ist der König in Jerusalem als Nachfolger Davids, dem das geoffenbart werden konnte. Nur er hatte diese Biografie hinter sich, die er berichtet in diesem Buch. Wir werden heute noch einen Teil davon hören. Und nur er hatte diese Weisheit von Gott geschenkt bekommen, von der im Buch Prediger auch immer wieder die Rede ist. John MacArthur schreibt in seiner Studienbibel, ich zitiere einen Satz daraus, in der Einleitung zum Prediger: Der Prediger stellt Salomos schmerzliche Autobiografie dar, der zu einem Großteil seines Lebens Gottes Segnungen zum persönlichen Vergnügen verschwendete, anstatt zur Ehre Gottes sie einzusetzen. Er schreibt, um nachfolgende Generationen vor den gleichen tragischen Irrtümern zu warnen. Eine sehr wichtige und richtige Beurteilung. Nun, wir lesen im nächsten Vers 2. Es ist alles ganz eitel, sprach der Prediger. Es ist alles ganz eitel. Eitel, da denkt man zunächst mal, ja, will sich schön machen und so, denkt man heute mit eitel. Aber eitel im Hebräischen ist hevel und das heißt leer, nichtig, sinnlos, vergänglich, auch rätselhaft, wie ein Dampf. Das gleiche Wort findet sich im Namen eines der Söhne, der ersten Söhne von Adam und Eva, Abel, Habel, Hevel, der Vergängliche, der nur wie ein Dampf ist. Auch im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 14, lesen wir, euer Leben ist wie ein Dampf, eine kurze Zeit und dann ist es vorüber. Alles ist vergänglich, alles Irdische, wohlbemerkt. Es erscheint, wenn man nur unter der Sonne es betrachtet, das ist der zweite Schlüsselbegriff, um den Prediger recht zu verstehen, als sinnlos. Aber nur, wenn man den Blick oberhalb der Sonne vergisst. Sonne steht hier für Immanenz oder Transzendenz. Das heißt, innerweltliche Welt nur, Immanenz oder überweltlicher Bereich, Transzendenz, nämlich die Welt Gottes. Wenn man das nicht im Blick hat, kommt man zu solchen Aussagen, die der Prediger dann auch zitiert aus seiner Lebensbiografie. Hevel, nichtig, vergänglich, sinnlos, aber auch rätselhaft. Rätselfragen des Lebens. Aber auch der Prediger selber gibt eine Antwort darauf. Am Schluss heißt es, und wir können den Anfang auch nur vom Schluss her richtig einordnen: Lasst uns die Hauptsumme aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles, was verborgen ist, es sei gut oder böse. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Nun, wir lesen weiter. Es kommen die einzelnen Ausführungen dazu, zu dem, was ich jetzt versucht habe, in grundlegender Weise vorauszuschicken, damit wir dieses Buch überhaupt verstehen können. Wir lesen weiter also in Vers 3 folgende. Was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat unter der Sonne? Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde aber bleibt immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Soweit der Blick auf die außermenschliche Schöpfung. Und jetzt geht es immer näher zum Menschen heran. Alles Reden oder auch Tun, kann man es übersetzen, ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Was geschehen ist, eben das wird hernach sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder. Und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, sieh, das ist neu. Es ist längst vorher auch geschehen, in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind, und derer, die hernach kommen. Man wird auch ihrer nicht gedenken bei denen, die noch später sein werden. Und jetzt kommt der autobiografische Teil, beginnt jetzt. Ich, der Prediger, bin König geworden über Israel zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, die Weisheit zu suchen und zu erforschen, bei allem, was man unter dem Himmel tut. Solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben, dass sie sich damit quälen sollen. Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war eitel und Haschen nach Wind. Kommt zum ersten Mal dieser schockierende Begriff, alles Haschen nach Wind, alles vergänglich. Krumm kann nicht gerade werden, noch was fehlt, gezählt werden. Ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als alle, die vor mir gewesen sind, zu Jerusalem. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Und ich richtete mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkennte Tollheit und Torheit. Ich ward aber gewahr, dass auch dies ein Haschen nach Wind ist. Auch das Streben nach Weisheit. Und die Begründung? Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen. Und wer viel lernt, der muss viel leiden. Soweit für heute das Wort Gottes. Es ist Wort Gottes, auch wenn der Mensch hier Fragen stellt an die Vergänglichkeit des Daseins. Die ersten Beispiele, die er bringt, sind aus der Geschichte und auch aus der außermenschlichen Schöpfung genommen. Die Kernbegriffe lauten also, es ist alles ganz eitel und was hat der Mensch für Gewinn von all seiner Mühe, die er hat, unter der Sonne. Nochmals, unter der Sonne. Ja. Immer der Blick ist hier nur auf das Dasein unter der Sonne begrenzt. Der Blick über der Sonne ist mit dem, was jetzt kommt, nicht im Blick. Die innerweltliche Daseinsart nur. Und wenn man nur das so innerweltlich, immanent betrachtet, dann ist tatsächlich alles sinnlos, denn es dreht sich alles im Kreis. Dann haben die fernöstlichen Religionen recht, die sagen, es ist das ewige Rad der Wiedergeburten. Das stimmt zwar nicht laut Bibel, denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Aber dieses zyklische Prinzip, das Kreisprinzip, ist durchaus in der Schöpfung angelegt. Das ist das Richtige. So sind auch diese fernöstlichen Religionen und viele Philosophen bis zu diesen vorletzten Erkenntnissen gelangt. Aber nicht zum Ziel und Ende aller Dinge in Gott, in der Vollendung seiner Schöpfung im himmlischen Jerusalem. Aber hier also der Blick unter der Sonne. Und da ist dieses Kreisförmige zu sehen. Was auch der Hinduismus und Buddhismus betonen. Ein Geschlecht vergeht, das andere kommt. Die Erde aber bleibt immer bestehen. Wenn man das rein menschlich sieht, ja, auf dieser Erde gibt es viele Generationen von Menschen. Wir werden sterben, dann kommen die Nächsten und so weiter. So sieht es der Mensch, der nur auf den Menschen blickt. Die Bibel sagt, dass die Menschheit ungefähr 6000 Jahre alt ist. Wenn man die Generationen zurückrechnet in dem Genesis-Buch, kommt man auf etwa 240, 250 Generationen. Da erscheint die Erde relativ unvergänglich. Aber wir wissen ja, dass Gott einmal einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen wird. Aber unter diesem Aspekt, die Erde wirkt sehr dauerhaft im Vergleich zu diesem Wechsel der Menschengenerationen. Und dann auch die Sonne. Die Sonne geht auf und geht unter und läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Ich habe mich mal kundig gemacht in der Naturwissenschaft, wie das ist. Wir wissen ja heute, dass die Sonne nicht eigentlich auf und unter geht, sondern dass das von unserem erdgebundenen Blickwinkel her gesehen ist. Aber in allen Sprachen wird es so ausgedrückt. Und deshalb ist es auch richtig, wie es hier steht. Wir können nicht anders sagen, als dass wir sagen, die Sonne geht auf und geht unter. Und so, vom Blick, den der Mensch hat gesehen, ist das auch richtig so geschrieben. Das Wort Sonnenaufgang bezieht sich auf den menschlichen Betrachter genauso wie auf den Sonnenuntergang. Der Sonnenaufgang folgt auf die Morgendämmerung und abends geht sie wieder unter. Nun, dieses ständige Tag- und Nachtwerden, das führt dann auch, wenn man die Himmelskörper weiter verfolgt, auch zu den Jahreszeiten, bei uns besonders in Europa deutlich zu beobachten. 4 Jahreszeiten ist nicht überall in gleichem Maße so zu sehen auf der Erde. Aber wir wissen auch, es wird wieder kälter werden, dann wird es wieder wärmer und so weiter. Die Sonne geht auf und unter, sie läuft an ihren Ort, dass sie dort wieder aufgehe. Genauso der Wind. Der Herr Jesus spricht auch über den Wind. Er vergleicht damit den Heiligen Geist und sagt in Johannes 3, der Wind weht, wo er will und wohin er will und woher er kommt. Wir wissen es nicht. Und so auch der Geist Gottes. Er ist frei, wir können ihn nicht einbinden durch Methoden. So dieser Vergleich in Johannes Evangelium Kapitel 3. Aber hier der Wind. Wie entsteht eigentlich der Wind? In einem Lexikon habe ich gelesen, Hauptursache für Winde sind Unterschiede im Luftdruck zwischen Luftmassen. Dabei fließen Luftteilchen aus dem Gebiet mit einem höheren Luftdruck, also einem Hochdruckgebiet, solange in das Gebiet mit dem niedrigeren Luftdruck, in das Tiefdruckgebiet, bis der Luftdruck ausgeglichen ist. Es handelt sich bei einem Wind daher um einen Massenstrom, welcher nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik eine Gleichverteilung der Teilchen im Raum und damit eine maximale Entropie anstrebt. Die zugehörige Kraft bezeichnet man als Druckgradientkraft. Je größer der Unterschied zwischen den Luftdrücken ist, umso heftiger strömen die Luftmassen in das Gebiet mit dem niedrigeren Luftdruck und umso stärker ist der aus der Luftbewegung resultierende Wind. Die Windrichtung, meist in Form einer Hauptwindrichtung angegeben, wird durch die Lage von Tiefdruckgebiet und Hochdruckgebiet bestimmt. Dabei wird sie aber durch die Corioliskraft in Bewegungsrichtung nach rechts, Nordhalbkugel, beziehungsweise nach links, Südhalbkugel abgelenkt, Nord und Süd. Unterhalb der freien Atmosphäre wird der Wind zusätzlich durch Reibung beeinflusst und kann auch durch morphologische Strukturen wie Berge, Täler und Canyons stark variieren. Bei rotierenden Systemen wie Wirbelstürmen spielt zusätzlich die Zentrifugalkraft eine entscheidende Rolle. Soweit für die Fachwissenschaftler unter uns. Aber auf jeden Fall, alles was hier steht, ist heute auch wissenschaftlich bewiesen. Der Wind geht nach Süden und dreht sich nach Norden und wieder herum an den Ort, wo er anfing. Das ist immer der Ausgleich dieser Luftdruckbeschaffenheiten verbunden mit Erderhebungen, wo sich dann der Wind entsprechend weiter bewegt. Durch hohe Berge wird er dann etwas abgebremst und dann regnet es sich ab und so weiter. Ja, und das nächste ist dann auch das Wasser. Und wenn man alte Schriften aus der Antike mit der Bibel vergleicht, mit diesen Aussagen, sieht man, dass das hier stimmt. Das stimmt mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen überein, die man heute hat, auch über den Wasserkreislauf. Es gab damals die tollsten Theorien über das Wasser, aber was hier steht, stimmt überein mit dem, was wirklich so ist. Wobei auch unsere heutigen Theorien natürlich überholt werden können. Ja? Aber man weiß heute, dass es tatsächlich so ist, dass das Wasser immer die gleiche Zahl Atome hat insgesamt auf der Erde. Es verändert sich nicht die Menge des Wassers. Wusste man früher nicht, aber in der Bibel steht es auch schon so. Gott hat es immer gewusst. Und so heißt es im nächsten Vers, alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Es wird nicht voller, das Meer. Es ist immer die gleiche Wassermenge auf Erden vorhanden. Wie ist es mit dem Wasserkreislauf? Auch dazu aus einem Lexikon, Wikipedia, das allgemeine Schema eines Wasserkreislaufs. Da heißt es, die Ozeane sind die größten Wasserspeicher der Erde. Sie bedecken den größten Teil der Erdoberfläche. Sonnenenergie erwärmt das Wasser. Durch Verdunstung, vor allem an der Meeresoberfläche, in geringerem Umfang auch auf dem Festland, entsteht Luftfeuchtigkeit. Weil dieser Wasserdampf leichter ist als Luft, steigt er nach oben in die Atmosphäre. Dort ist es kälter als auf der Erde, deshalb kühlt der Wasserdampf ab und kondensiert. Dabei entstehen Wolken. Der Wind transportiert die feuchte Luft zum Festland. Wenn die feuchte Luft auf kalte Luftschichten trifft, so schiebt sie sich darüber und steigt auf, Warmfront. Ebenso, wenn sie auf Bergflanken trifft, Konvektion. Wenn die Luft aufsteigt, kühlt sie sich ab. Kalte Luft kann aber weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme. Wenn die Wolken also bereits mit kondensiertem Wasser gesättigt sind, kommt es zu Niederschlägen und das Wasser fällt in Form von Regen, Schnee oder Hagel zur Erde zurück. Die Form des Niederschlags hängt von der Temperatur ab. Und jetzt schließt sich der Kreislauf wieder, das heißt jetzt weiter, auch in dieser wissenschaftlichen Beschreibung. Fällt das Wasser auf die Erde, Entschuldigung, wenn die Niederschläge direkt in die Gewässer fallen, schließt sich der Kreislauf und kann wieder von vorn beginnen, wenn es also ins Meer oder in den See fällt. Fällt das Wasser aber auf die Erde, versickert es ins Grundwasser. Über den Grundwasserfluss oder über Quellen und Flüsse fließt es dann in die Ozeane ab. Wissen wir ja alle. Auch Schmelzwasser von Gletschern und Schnee und oberflächlich abgeführtes Regenwasser wird über Flüsse in die Ozeane transportiert. In den Polargebieten und in Hochgebirgen wird ein Teil der Niederschläge in fester Form als Eis gespeichert, wo es über Schmelzwasser wieder in die Ozeane gelangt. Ist doch interessant, ja? Und genauso hat es Gott dem König Salomo geoffenbart, dass das ein Kreislauf ist. Das haben damals nicht alle Menschen und Wissenschaftler gewusst im Altertum. Aber Salomo in seiner Weisheit hat es von Gott geoffenbart bekommen. Alle Wasser laufen ins Meer, doch wird das Meer nicht voller. An den Ort, dahin sie fließen, fließen sie immer wieder. Verdunstungsprinzip. Soweit zu dieser außermenschlichen Schöpfung. Nun, dieser Kreislauf aller Dinge wird behauptet und ist auch richtig, aber nur unter der Sonne. Jetzt kommen Beispiele aus dem menschlichen Bereich selber. Alles Reden, bessere Übersetzung, alles Tun, ist so voll Mühe, dass niemand damit zu Ende kommt. Habt ihr schon Rasen gemäht mal im Garten? Was passiert nach 1, 2, 3 Wochen? Wieder mähen. Ja, jetzt ist vielleicht Pause im Winter, darf man einen Schnee schieben. Aber es ist immer was zu tun. Habt ihr schon mal Unkraut gejätet im Garten? Ja, einmal gejätet, immer vorbei. Ja, von wegen. Wir wissen alle, es ist ein Fluch, der auf der Schöpfung liegt, aufgrund des Sündenfalls des Menschen. Und ja, es werden uns Dornen und Disteln wachsen. Man kennt geradezu auch die Geschichte von Sisyphus, der einen Felsen den Berg hinaufrollt und er rollt immer wieder herunter und muss er wieder hinaufrollen. So ist auch die menschliche Mühe und Arbeit. Ja, wir kommen nie zu Ende. Ich sage zu meiner Frau auch, jetzt habe ich doch endlich alles abgearbeitet, die ganze Post. Da kommt schon wieder ein Anruf, vielleicht von euch. Freue ich mich natürlich auch. Aber so ist es mit unserer Arbeit, mit unserem Leben. Wir werden nie zu Ende kommen. Ja. Wir haben auch einen Auftrag, wir tun die Arbeit gerne. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr. Vor einem halben Jahr habe ich darüber gesprochen, Buch der Sprüche, Kapitel 6. Und doch, das Leben ist Arbeit und Mühe, so steht es auf vielen Grabsteinen. Wenn das aber alles war, ja, dann ist es doch ein bisschen sinnlos. Genau das, was hier der Salomo auch schreibt. Wenn es nur Arbeit und Mühe war, ohne Ziel, wenn es kein darüber hinausgehendes Ziel gibt, was ist denn dann mit dem Leben? Das Auge sieht sich niemals satt und das Ohr hört sich niemals satt. Stimmt das? Wie ist es denn mit der Bildschirmsucht heutzutage? Wenn man mal angefangen hat mit der Bildschirmsucht, kommt man davon nicht weg. Es kann Fernseher, es kann Computer sein, Internet und was auch immer. Es gehört Gnade dazu und auch Willensentschluss. Nein, ich will mich davon nicht gefangen nehmen lassen. Das Auge sieht sich niemals satt. Auch die Frucht war gut anzuschauen im Paradies. Die Menschen hat es magisch angezogen, diese Frucht der Erkenntnis. Der Herr Jesus sagt ja, lieber das Auge ausreißen, als dass es uns zum Fallstrick ins Verderben wird, in die Hölle, so in der Bergpredigt. Im symbolischen Sinne gemeint, ja, man soll beten, dass der Herr uns bewahrt vor schlechten Einflüssen und wir sollen auch bitten, dass der Herr uns die Zufriedenheit ins Herz schenkt, dass wir mit dem zufrieden sind, was er uns schenkt, auch in dieser herrlichen Schöpfung jetzt, wo wir auch unsere Augen dran erfreuen können. Sind wir satt von dem, was der Herr uns jetzt wieder zeigt in der herrlichen Natur? Müssen wir nicht immer die neuesten Neuigkeiten hören und darüber tratschen, das Ohr und der Mund, der auch nie satt wird mit Reden. Zufriedenheit, Erfülltsein, Geborgenheit im Herrn, das ist die Antwort auf diese Dinge, dass man unersättlich das Begehren betreibt und Sehnsüchten hinterherläuft, die man im irdischen Bereich nicht wirklich gestillt bekommen kann, die nur der Herr Jesus stillen kann, durch seine Gnade. Was geschehen ist, eben das wird hernach wieder sein. Was man getan hat, eben das tut man hernach wieder und es geschieht nichts Neues unter der Sonne. Jetzt kommt sofort die Gegenfrage. Gibt es nichts Neues unter der Sonne? Wir haben doch die enormen Fortschritte in der Wissenschaft, in der Technik, im Sozialwesen. Die ganze Menschheit hat doch eine Aufwärtsentwicklung erlebt, die letzten Jahrhunderte stetig. Neue Entdeckungen, Erfindungen. Aber liebe Geschwister, was mir dabei aufgefallen ist, auch bei allen wunderbaren Erfindungen, ich will die gar nicht runterreden, auch Salomo redet die nicht herunter, aber all die Erfindungen wurden der Schöpfung Gottes abgeschaut. Ist euch das schon aufgefallen? Beim U-Boot sieht man ganz deutlich, da hat man Fische als Vorbild gehabt, die in größere Tiefen hinabtauchen können. Bei den Flugzeugen, was hat man da als Vorbild gehabt? Ja, die Fähigkeiten von Vögeln. Hubschrauber die Libelle, sagt der Bruder Jasak. Und wie ist es mit der Atomtechnik? Wurde die jetzt erfunden? Die Atome gab es schon immer. Die hat Gott geschaffen. Ja. Nur jetzt hat man Möglichkeiten gefunden, das entsprechend zum Guten oder Schlechten anzuwenden. Nur, weil ich denke, dass das Schlechte überwiegt bei diesen Dingen. Das sind also alles Dinge, die alle schon in der Schöpfung da sind. Aber das ist vielleicht auch gar nicht nur gemeint, sondern es ist gemeint, dass der Mensch der gleiche geblieben ist, der er immer war. Hat er früher eine Keule geschwungen in alter Zeit, so schwingt er heute ein Maschinengewehr oder noch schlimmere Dinge. Das Wesen des Menschen ist das gleiche geblieben. Es ist nichts Neues unter der Sonne. Konnte man früher vielleicht nur einen erschlagen, so kann man heute auf einen Knopfdruck eine ganze Stadt auslöschen oder ein ganzes Land, Israel vielleicht auch, wenn es der Herr zulassen würde, aber lässt es nicht zu, steht ja in der Bibel, Sacharja 14. Also die technischen Kenntnisse der Menschen sind natürlich fortgeschritten, aber die Bausteine dafür waren immer schon da. Der Missbrauch war immer schon auch im Herzen des Menschen angelegt, das Böse von Natur aus, 1. Mose 8, Vers 21. Und insofern gibt es also nichts Neues unter der Sonne. Und der Mensch kann überhaupt nicht Schritt halten mit der Grausamkeit und Zerstörungskraft der Waffen, die wir heute haben. Deshalb wird auch irgendwann das Ende kommen. Und auch der Frevel nimmt überhand, sodass der Mensch heute sogar so weit geht, selber den Menschen neu zu erschaffen. Sich über Gottes Ordnungen hinwegzusetzen, Mann mit Mann und Frau mit Frau Schande zu treiben, oder sogar Mischwesen züchten zu wollen, aus Mensch und Tier. So weit sind wir heute schon. Jetzt wollen sie schwarze Löcher, ich sage es mal als Laie, erzeugen in der Schweiz, wo Fachleute sagen, das könnte sogar zu einem Weltuntergang führen, dass die ganze Materie durch diese Antimaterie aufgesogen wird. Ich sage, ich bin physikalischer Laie, aber ich möchte erwähnen, was da Fachleute auch schon gewarnt haben. So weit geht der Mensch. Das einzig Neue wird sein, dass der Mensch immer mehr Zerstörungspotenzial hat. Aber er kann genauso lieben, genauso hassen, wie er es immer schon konnte. Genauso sündigen, aber auch genauso Buße tun über seine Schuld. Gott sei Dank auch Buße tun. Geschieht etwas, von dem man sagen könnte, siehe, das ist neu. Es ist längst vorher auch geschehen in den Zeiten, die vor uns gewesen sind. Hier nochmal die Bestätigung. Allerdings etwas Neues gibt es doch. Und dazu lese ich mal eine Stelle aus dem Neuen Testament. Ich will ja das beleuchten vom Neuen Testament her. Wenn wir nämlich aufschlagen, 2. Korinther 5. Ab Vers 16. Da ist tatsächlich von Altem und Neuem die Rede. Und ich habe ja gesagt, was Salomo noch nicht erkennen konnte. Die Offenbarung Gottes war ihm noch nicht so zuteil, wie es dann im Neuen Bund voll entfaltet ist, wo dann die Decke hinweggenommen wurde, die heute noch über Israel auch liegt, in anderen Gebieten wiederum. Da sehen wir, was nun enthüllt wird im Neuen Testament. 2. Korinther 5, Vers 16. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach fleischlicher Weise. Und ob wir auch Christus früher nach fleischlicher Weise erkannt haben, so erkennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Christus, der Anfänger der neuen Schöpfung, wo die Sünde und damit auch die darauf beruhende Vergänglichkeit abgetan ist und ersetzt wird durch das ewige Leben in der himmlischen Herrlichkeit. Das ist wirklich alles neu geworden. Für die, die an Jesus glauben, die ihr Leben ihm geschenkt haben, Buße getan haben über ihre Sünde, ihre Sünden ans Kreuz auf Golgatha geheftet haben, durch Umkehr vom alten Weg des Bösen und des Verderbens und Übergabe des Lebens an den Herrn Jesus. Das ist tatsächlich neu. Aber der Mensch, der das nicht erkennt, für den gibt es nichts Neues unter der Sonne. Immer das gleiche, boshafte Wesen des Menschen mit Gewalt und Hass und Totschlagen den anderen und solche Dinge. Ja. Die Nachrichten haben sich nie geändert, im alten Rom und auch jetzt nicht. Wenn man Nachrichten verfolgt, Kaiser so und so zieht in den Krieg gegen König so und so. Und ja, jetzt habe ich gerade hier gesehen, vorbeilaufen, den neuen Spiegel, die Zeitschrift Obamas. Wie stand, hat es jemand gelesen? Schwere Mission. Rettung des oder Sicherung des Weltfriedens. Mich machen solche Schlagzeilen immer sehr hellhörig zu beobachten, was für Männer das sind, die sogar als Vorschuss einen Friedensnobelpreis bekommen. Sehr alarmierende Dinge geschehen da, wenn man die Offenbarung an Johannes kennt. Das nur nebenbei bemerkt. Ja. Am Ende wird tatsächlich der falsche Christus aufstehen und Weltfrieden sichern, aber nur für eine kurze Zeit. Und dann werden die Gerichte Gottes sich entfalten über alles Böse. So ein kleiner Exkurs zu dieser Frage. Nun aber die Vergänglichkeit des Daseins und auch des Ruhms. Jetzt geht es um den Ruhm. Manche denken ja, sie könnten sich durch irgendwelche besonderen Taten einen Namen machen und diesen Namen auf die zukünftigen Generationen vererben. Nun lest mal Geschichtsbücher. Wie viel Prozent der Menschen, die gelebt haben, darin stehen, wie viel Prozent der Namen. Vielleicht noch gerade mal einige Könige, vielleicht auch Päpste. 0,00001% oder so. Alle anderen sind vergessen, sozusagen. Bei den Menschen. Wisst ihr noch, wie der Bundeskanzler vor 20 Jahren geheißen hat? Manche wissen es vielleicht noch. Selbst das ist schon vergessen wieder. Nicht? Wir haben sehr kurze Gedächtnisse. Und so steht es auch hier. Das ist auch die Erfahrung des Salomo. Er schreibt, geschieht etwas, von dem man sagen könnte, siehe, das ist neu, es ist längst vorher geschehen. Und jetzt Vers 11, man gedenkt derer nicht, die früher gewesen sind und derer, die hernachkommen, man wird ihrer auch nicht gedenken, bei denen, die noch später sein werden. Also nicht nur die schon waren, werden schnell vergessen oder sind schon vergessen, sondern auch die, die noch kommen, werden auch bei den folgenden Generationen, die dann noch später kommen, der Vergessenheit anheimfallen. Alles ist eitel und nichtig und vergänglich. Seid ihr jetzt schon depressiv geworden heute Abend? Das hoffe ich nicht. Denn es gibt einen, bei dem überhaupt nichts vergessen wird und nichts verloren geht, was geschehen ist. Wisst ihr, es gibt ein Buch gibt es, wo alles aufgezeichnet ist. Ja, der Gläubigen, die sind da vermerkt. Die anderen aber in dem Buch, wonach sie dann gerichtet werden. Da werden dann andere Bücher noch aufgetan. In Offenbarung 20, das möchte ich auch lesen, für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Ich habe ja hier auch schon Offenbarung auslegen dürfen an diesem Ort. Manche waren vielleicht auch da. Aber in Offenbarung 20 lesen wir, und ich sah ab Vers 11, wo es ums tausendjährige Reich vorher ging, und dann kommt das Weltgericht. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, und vor seinem Angesicht floh die Erde und der Himmel, und ihnen ward keine Stätte gefunden. Das ist der Thron Gottes, des Weltenrichters am Ende. Und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan. Ist alles vermerkt. Und ein anderes Buch ward aufgetan. Welches ist das Buch des Lebens? Die sind nicht die gleichen Bücher. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was geschrieben steht in den Büchern, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten, die darin waren, und sie wurden gerichtet an jeglicher nach seinen Werken. Und der Tod und sein Reich wurden geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist der zweite Tod, der feurige Pfuhl. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden ward in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Also ganz klar, das Buch des Lebens ist entscheidend für uns, dass wir darin stehen, dass wir nicht in den feurigen Pfuhl geworfen werden. Und das Buch des Lebens, wie kommen wir hinein? Allein, wenn wir Erlösung haben durch Jesu Blut von unserer Sünde und Schuld. Wenn wir alles ihm bringen, dass er uns reinwäscht von allem Bösen in unserem Leben. Und ihn als Herrn angenommen haben. Die anderen werden nach ihren Werken gerichtet werden in den anderen Büchern. Aber sie werden nicht in den Himmel kommen können ohne Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, also niemand kommt zum Himmel, außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Das Buch des Lebens, das ist entscheidend. Und da werden wir nicht vergessen sein, Gott sei Dank. Jeder ist aufgeschrieben. Deshalb ist jeder wertvoll vor Gott. Wir brauchen nicht depressiv werden, wenn wir das lesen. Gott kennt jeden, ob er jetzt Bundeskanzler ist oder ob er Straßenkehrer ist, sagen wir, ist etwas extrem, ganz egal. Entscheidend ist, wie unser Herz zu Gott steht. Und nun möchte ich noch eingehen, in der letzten Viertelstunde bleibt uns noch, auf diese Autobiografie des Salomo, die hier beginnt, nochmals. Die Königebücher und die Chronikbücher, die sind ja wohl nicht von Salomo selber geschrieben, aber wird über ihn geschrieben, von späteren Schreibern am Königshof. Und Salomo aber schreibt hier selber über sich, das stimmt dann völlig mit dem überein, was in Könige- und Chronikerbüchern steht, und berichtet nun autobiografisch Folgendes. Ich, der Prediger, bin König über Jerusalem, über Israel zu Jerusalem geworden, und richtete mein Herz darauf, Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Und das finden wir in 1. Könige 3. Kurz nach seiner Einsetzung, er war ja dann noch ein recht junger Mann, und dann hat er zu Gott gebetet. Und das war ein sehr gutes und richtiges Gebet. Ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel, man müsste an sich das ganze Kapitel 1. Könige 3 lesen. Aber einige Verse daraus. Ab Vers 5, der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts und Gott sprach, bitte, was ich dir geben soll. Salomo sprach, ich lese jetzt einige Verse weiter, Vers 7 und 8, ich bin noch jung, weiß weder aus noch ein und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Wenn man das jetzt hier liest, dann auch nicht mal um Weisheit hier gebeten, sondern um ein gehorsames Herz, was doch viel kostbarer ist. Ja, dem Herrn zu gehorchen, nicht nur ein Lippenbekenntnis zu Gott, sondern die Nachfolge Gottes zu praktizieren. Und die Antwort hier, das gefiel dem Herrn gut, dass Salomo darum bat. Und Gott sprach zu ihm, weil du darum bittest und bittest weder um langes Leben, noch um Reichtum, noch um deiner Feinde Tod, sondern um Verstand zu hören und Recht zu richten, siehe, so tue ich nach deinen Worten. Siehe, ich gebe dir ein weises und verständiges Herz, so dass deinesgleichen vor dir nicht gewesen ist und nach dir nicht aufkommen wird. Und dazu, zusätzlich, solches wird euch alles zufallen, sagt Jesus, dazu gebe ich dir, worum du nicht gebeten hast, nämlich Reichtum und Ehre, sodass deinesgleichen keiner unter den Königen ist zu deinen Zeiten. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Ja, nicht immer hat Salomo das gehalten. Und bei allen Männern Gottes werden auch Schwachheiten uns offenbart, außer bei Jesus selber, dem Sohn Gottes. So auch bei Salomo, große Sünden am Ende. Aber er hat es wohl, wenn man das Buch Prediger dem alten Salomo zuschreiben darf, erkannt und ist umgekehrt davon noch. Für mich war Salomo lange ein Rätsel. Ich habe gedacht, ist er jetzt gerettet oder verloren? Ist er noch umgekehrt? Bis ich dann verstanden habe, er hat den Prediger ja noch geschrieben und hat gemerkt, dieses sündige, oberflächliche, irdische Leben mit dem Blick nur aufs Vergängliche, das ist nicht das Wahre. Und am Ende des Predigers steht ja die Antwort, fürchte Gott, halte seine Gebote. Im Neuen Testament würde man sagen, ja, lass Jesus dein Erlöser sein. Das konnte er noch nicht erkennen im alten Bund, dass Jesus das sein würde, aber auch er hatte die Hoffnung, dass der Geist des Menschen aufwärts fahre. Wir werden das noch hören und dass es ewiges Leben gibt. Ich, der Prediger, bin also König geworden über Israel zu Jerusalem und richtete mein Herz darauf, Weisheit zu suchen und zu erforschen bei allem, was man unter dem Himmel tut. Unter dem Himmel, wohlbemerkt. Immer wieder die Perspektive innerweltlich. Nun meint man ja, die Weisheit sei etwas Großes und Positives und Erfüllendes. Wohlbemerkt die Weisheit unter dem Himmel. Aber nun die überraschende Antwort. Solch unselige Mühe hat Gott den Menschenkindern gegeben. Da denkt man jetzt an die Philosophen. Es gibt so viele Philosophen, die haben so viele Systeme entwickelt. Ich habe auch Philosophie studiert, neben der Theologie. Da widerspricht ein Philosoph dem anderen. Das eine ist Materialisten, dann gibt es Hedonisten, das ist verwandt. Dann aber auch die Spiritualisten, nicht zu verwechseln mit Spiritisten. Gegenteil zum Materialismus. Ja. Und die bekämpfen sich ja. Und dann gibt es noch vieles dazwischen und Marxisten und was alles dann noch kam. Man kann da vieles studieren. Aber es ist unzählige Mühe. Ein Philosophiestudium, da wird man nie fertig. Ja. Es gibt Studenten, die haben das ihr Leben lang studiert, sind nie fertig geworden. Wer würde schon fertig? Wir werden aber auch mit Bibelstudium nie fertig, weil das unser kleinen Verstand unendlich übersteigt. Nicht nur, wie die menschliche Philosophie sehr viel ist, sondern die Bibel übersteigt uns unendlich. Aber doch hat uns Gott geoffenbart, was für unser Heil und ewiges Leben notwendig ist, auch für unser irdisches Leben. Hat er uns geoffenbart in seinem Wort. Und das ist keine unzählige Mühe, wenn wir das Wort Gottes studieren. Aber rein irdisches, innerweltliches Erkenntnisstreben ist zwar interessant, aber letztendlich ist es auch Mühe und Plage, schreibt hier Salomo. Dass sie sich damit quälen sollen, steht sogar hier. Ich sah an, alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und Haschen nach Wind. Da geht es dann oft um große Namen, dass der eine Philosoph den anderen übertrifft, ja, dass er groß rauskommt, dass er wieder was Neues entdeckt. Man weiß auch in der Theologie, dass sehr viel Theologie von Philosophie beeinflusst und verfälscht worden ist. Man muss jetzt nicht nur an Bultmann denken, man kann auch schon bei Barth philosophische Einflüsse sehen. Bei fast jedem, ja überhaupt bei jedem theologischen System, ja, kann man auch philosophische Einflüsse finden. Deshalb, ich habe auch einen langen Weg hinter mir von verschiedenen theologischen Schulen und bin schließlich dahin gekommen, dass ich sage, liebe Leute, ich will einfach das Wort Gottes lesen und mich davon korrigieren lassen. Ich lese schon lange keine großen Theologen mehr, sondern mir ist einfach das Wort Gottes das Wichtigste. Versteht ihr? Wir dürfen natürlich Bücher lesen, auch andere. Aber alles prüfen wir anhand des Wortes Gottes und nicht umgekehrt. Ja. Sonst kommt man sehr schnell in irgend so ein Denkschema, das dann sieht ganz toll und glatt aus und ist doch nur ein menschliches Gemächte, ein menschliches Gebilde. Ich sage immer, ich lasse mich in keine Schublade einordnen, obwohl ich auch Stückwerkerkenntnis habe, natürlich. Ja. Aber lasst euch nicht irgendwie einordnen, darf ich es mal so sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt was Falsches hier sage. Der eine sagt, ich bin Lutheraner, der andere ist Calvinist, der dritte ist Darbist, der vierte ist Barthianer und so. Es ist immer sehr gefährlich, wenn man Menschen, die sicherlich viel Richtiges auch erkannt haben, aber so absolut sich verschreibt, dass man sagt, ich bin jetzt irgendein Janer. Ja, furchtbar, Gastmannianer, hoffentlich niemals. Nein, das will ich überhört haben. Das wollte Luther übrigens auch nicht in seinen Schriften. Die Kirchenväter und so weiter, auch im Protestantismus, die haben das immer von sich gewiesen, natürlich. Aber man weiß ja, dass die Schüler oft fanatischer sind als ihre Lehrer. Und dann, weil sie nicht so selber so viel denken wollen, hängen sie sich irgendwo an das Gewand irgendeines Lehrers an. Eine große Gefahr. Sowas muss man immer weit von sich weisen. Man merkt, dass sich eine Schule bildet um einen. Und das hat auch Salomo hier gesagt, das ist alles Haschen nach Wind. Allein das Wort Gottes, allein die Heilige Schrift, das hat gerade Luther und haben die Reformatoren richtig betont und haben damit auch von sich wegweisen wollen. Bloß die Schüler haben es nicht immer gemacht. Ja. Man darf die Schuld aber dann auch nicht immer den Lehrern geben, wenn die Schüler was Falsches dann machen. Manchmal allerdings schmeichelt es den Lehrern und dann wird es für sie auch zum Fallstrick. Versteht ihr? Ja, alles eitel und Haschen nach Wind, ist alles vergänglich, diese menschlichen Philosophien und eigenen Weisheiten. Was ist Weisheit im Sinn der Bibel? Sprüche 1. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit und der Erkenntnis. Allein die Gottesfurcht. Nicht die Menschenfurcht und Menschenhörigkeit. Die Furcht des Herrn. Und nun bringt er noch einige Beispiele. Krumm kann nicht gerade werden, noch was fehlt, gezählt werden. Das sind solche Rätselworte, wo ich auch lange rumgerätselt habe. Aber es ist an sich einfach. Krumm kann nicht gerade werden, stimmt doch. Versuchen Sie mal eine Banane gerade zu biegen, dann ist sie kaputt. Ja. Oder man muss sie halt essen, dann wird sie auch irgendwann gerade. Oder wenn Sie einen Bumerang, besseres Beispiel, einen Bumerang gerade biegen wollen, dann ist kein Bumerang mehr. Also das, was von seinem Wesen her so gemacht ist, das kann man nicht verändern. Und noch viel weniger, wenn es in der Schöpfung schon so ist. Wenn Gott was geschaffen hat, dann soll es auch so bleiben. Aktuelles Beispiel, wenn Gott einen Mann als Mann geschaffen hat, soll er sich nicht zu einer Frau umoperieren lassen. Und wenn Gott eine Frau als Frau geschaffen hat, soll sie sich nicht zum Mann umoperieren lassen. Das ist ein Frevel, sowas. Ja, auch das ist da gemeint. Krumm kann nicht gerade werden, soll es auch nicht, in dem Sinne, jetzt, wie ich es jetzt gerade verstanden habe. Allerdings, man kann es auch anders deuten, nämlich, dass das, was verbogen ist, durch Gnade ins Lot gebracht werden kann und wieder gerade gemacht werden kann, durch die Gnade Gottes. Ja? So kann man es auch anders deuten, diesen Vers. Das ist ja ein rätselhafter Vers, ganz bewusst so rätselhaft formuliert. Und das kann allein durch Jesus geschehen, dass er unser verkorkstes Leben in Ordnung bringen kann und gerade biegen. Und es kann auch nicht, was fehlt, gezählt werden. Ja, was fehlt, ist einfach gar nicht da. Es kann nicht gezählt werden. Es ist noch verborgen oder gar nicht vorhanden. Und wenn Weisheit fehlt, wenn alles nur unter der Sonne geschieht, dann kann es nicht wirklich mit Gottes Weisheit verglichen werden. Dann fehlt der Weisheit letzter Schluss. So verstehe ich diese Stelle. Ich sprach in meinem Herzen, siehe, ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem. Und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Ja, das stimmt. Gott hat das Gebet des Salomo erhört. Das lesen wir in 1. Könige 5, Vers 9 bis 14. Wenn wir ein bisschen weiterblättern. Da heißt es, und Gott gab Salomo sehr große Weisheit und Verstand. Und einen Geist so weit wie Sand am Ufer des Meeres liegt. Das ist ungeheuerlich, ja, ungeheuer groß, diese Bezeichnung. Sodass die Weisheit Salomos größer war als die Weisheit von allen, die im Osten wohnen, und als die Weisheit der Ägypter. Und er war weiser als alle Menschen, auch weiser als Ethan der Esrachiter, Heman, Kalkol und Dada, die Söhne Mahols, und war berühmt unter allen Völkern ringsum. Und er dichtete 3000 Sprüche und 1005 Lieder. Er dichtete von den Bäumen, von der Zeder an, auf dem Libanon bis zum Ysop, der aus der Wand wächst. Auch dichtete er von den Tieren des Landes, von Vögeln, von Gewürmen, von Fischen. Und aus allen Völkern kam man zu hören die Weisheit Salomos und von allen Königen auf Erden, die von seiner Weisheit gehört hatten. Ja, und das soll heißen, selbst die allergrößte Weisheit ist Torheit im Vergleich zur Weisheit Gottes. Wenn diese Weisheit sich nur beschränken würde auf das, was unter der Sonne geschieht. Aber wir wissen an den Sprüchen, dass auch in Sprüchen, auch in Prediger, Salomos Weisheit dann auch darüber hinausgeht, über das Irdische. Sie umfasst das Irdische. Wenn man die Sprüche aber sieht und richtig versteht, ist auch hier die Offenbarung Gottes vorhanden. Und er schreibt nun weiter, ich richtete mein Herz darauf, dass ich lernte Weisheit und erkennte Tollheit und Torheit, also Raserei und Dummheit, modern übersetzt. Er wollte auch das erkennen. Sehen wir ja auch im Buch der Sprüche, immer der Weise und der Tor gegenübergestellt. Ja. Ich ward aber gewahr, und jetzt kommt etwas Überraschendes, dass auch dies ein Haschen nach Wind ist. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen, und wer viel lernt, der muss viel leiden. Stimmt das? Am glücklichsten ist der, der an sich wenig weiß. Ja. Augen zu, Ohren zu, gar nichts wissen. Ich kenne viele solche Menschen. Ich will gar nichts davon wissen, was da in der Politik geschieht, was die Großen da machen, der Obama, ob das jetzt vielleicht Antichrist ist oder nicht. Ja, will ich interessieren mich, ich will einfach mein Leben führen. Da ist man sicher am glücklichsten. Und ich kenne Leute, auch Christen, die sehr viel Hintergrundwissen haben, auch bis hin zu manchen Verschwörungstheorien, die vielleicht nicht alle stimmen, aber die Leute sind dann oft gar nicht mehr so glücklich. Ja. Möchte ich auch mal warnend sagen, man soll sich nicht dauernd mit diesen dunklen Dingen beschäftigen. Ich persönlich habe mich auch sehr viel mit Sekten und Irrlehren beschäftigt, die letzten 25 Jahre. Und ich sagte, mein 50. Geburtstag, da kam sowieso eine Änderung, auch beruflich, gegen meinen Willen an sich, aber ich habe es dann vom Herrn so angenommen. Und er hat mich jetzt in diesen neuen Dienst gestellt, dass ich mich jetzt viel mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen kann, was mir auch geistlich viel besser gut tut. Ja. Also, wir wollen die wahre Weisheit lernen, in Gott, im Herrn, aus dem Wort Gottes. Wo viel Weisheit ist, ist viel Grämen. Wer viel lernt, der muss viel leiden. Allerdings gibt es auch eine Weisheit, die erfüllt. Und mit der möchte ich heute schließen. Eine Weisheit, die glücklich macht. Eine Weisheit, die unverzichtbar ist. Die nicht nur Leiden und Grämen bedeutet, sondern im Gegenteil Erlösung und Herrlichkeit. Und das ist eben die Weisheit über der Sonne. Nicht die Weisheit unter der Sonne. Die Weisheit, die Gott in seinem Sohn gesandt hat. Und so lesen wir abschließend Kolosser, Kapitel 2, einige Verse aus dem Kolosserbrief. Da steht ja der bekannte Vers in Kapitel 2. Ich lese mal ab Anfang. Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe für euch und für die zu Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben, schreibt hier der Apostel Paulus, auf dass ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum des vollen Verständnisses, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Und dann kommt gleich die Warnung vor der falschen Weisheit und der falschen Philosophie. Im Unterschied zum einzigen wahren Sohn Gottes, der die Weisheit in Person verkörpert. Seid fester Wurzel im Glauben. Und dann heißt es, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie, also menschliche Weisheit oder Liebe zur Weisheit, zur menschlichen Weisheit nämlich. Und Lehren Betrug, Nichtigkeit, da steht das Wort auch im Griechischen allerdings, nichtiger Lehrer, vergänglicher Betrug. Gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Elemente der Welt und nicht auf Christus. Das ist genau die Fortsetzung vom Buch Prediger, merken wir das? Aber auch die Erfüllung dessen, was Prediger sucht und wonach er fragt, hier ist die Antwort. Die Fülle der Weisheit und der Kenntnis in Christus. Das Gegenteil dazu ist Menschenlehre und Betrug und Elemente der Welt. Und dann der gewaltige Vers 9, denn in ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Nur Gott ist Geist und Gott ist Weisheit und Gott ist Liebe. Und Gott erlöst uns, erfüllt uns mit Freude. Und so müssen wir jetzt auch nicht depressiv nach Hause gehen heute Abend, sondern in der Freude. In Jesus hat Gott seine Weisheit in diese Welt gesandt. Und diese Weisheit ist in den Augen ungläubiger Menschen Torheit. So heißt es in 1. Korinther 1, Vers 18 folgende, das Wort vom Kreuz. Aber genau diesen Weg hat Gott gewählt, aus Gnade. Denn es gibt nur Sündenvergebung, in dem Blut vergossen wird, in dem reingewaschen wird von der Schuld. Im alten Bund vorgeschattet durch das Blut von Tieren, im neuen Bund erfüllt durch das Blut des einzigen Sohnes Gottes, Jesus Christus. Ihm allein sei Lob und Ehre gebracht, in Zeit und Ewigkeit. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass in dir alle Geheimnisse der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Und dass wir doch Anteil bekommen dürfen im Glauben an dir und deiner Weisheit und Kraft und Liebe. Erleuchte uns, dass wir verstehen, was für unser Leben und Sterben und ewiges Heil notwendig ist. Danke, dass wir nicht mehr in der Dunkelheit tappen müssen, wie zum Teil noch die Menschen im Alten Bund und wie heute viele Menschen, ja alle, die fern von dir sind, sondern dass wir in dir das Licht des Lebens haben. Du bist erschienen als das Licht für die Welt, Herr Jesus Christus. Erleuchte noch viele, lass uns auch deine Boten sein, dass wir dein Licht, deine Weisheit hinaustragen in diese dunkle Welt. Behüte uns jetzt bitte auch in dieser Nacht. Segne diese ganze Freizeit und schenke gute Gemeinschaft in deiner Liebe. Amen.